Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Thorsten Japs, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Vor 14 Jahren hatte ein Papier die evangelische Kirche in Deutschland aufgewühlt, in dem Ideen vorgestellt wurden, wie sich die Kirche reformieren könnte. Für den damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber ging es nicht in erster Linie um einen Struktur-, sondern um einen Mentalitätswandel.
Dieser Mentalitätswandel versteht sich nicht von selbst. Er braucht kräftige Anstöße, die besonders umstrittenen quantitativen Zielangaben im Impulspapier Kirche der Freiheit waren auch gedacht als bewusste Provokationen, an denen man sich reiben sollte, um überhaupt zu verstehen, wenn man sich für so etwas öffnen will, dann braucht man einen Mentalitätswandel.
In der kommenden Woche geht es für die evangelische Kirche in Deutschland um ähnliche Fragen. Wieder steht ein Papier zur Debatte, in dem Reformpläne vorgestellt werden, um die Kirche fit für die Zukunft zu machen. Und inzwischen reicht es wohl nicht aus, nur über Mentalität zu diskutieren. Darüber sprechen wir heute in Religionen. Außerdem nehmen wir Sie mit in die heutige Türkei, wo wir nach Spuren des ersten ökumenischen Konzils suchen, nach Guatemala, wo eine interreligiöse Initiative gegen Korruption kämpft, und nach New York, wo eine deutsche Pfarrerin ihren Alltag schildert, der inzwischen auch von der Corona-Pandemie bestimmt ist. 2006 war nicht nur das Jahr des Sommermärchens mit der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, es war auch ein Jahr, in dem die evangelische Kirche in Deutschland für internen Wirbel gesorgt hatte. Unter dem Motto Kirche der Freiheit sollte ein Impulspapier zeigen, wo die Kirche steht und wie sie ihre Zukunft in Zeiten von Kirchenaustritten sichern kann. Man könnte sich ein wenig wie in einer Zeitmaschine fühlen, denn ab dem kommenden Samstag beriet die EKD-Synode wieder über diese Fragen, diesmal unter der Überschrift Kirche auf gutem Grund. Meine Kollegin Kirsten Dietrich hat damals die Debatten verfolgt und beobachtet für uns auch diesmal das wegen der Corona-Pandemie rein virtuelle Treffen, das von einer Personalie überschattet wird. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm hat bekannt gegeben, dass er im nächsten Jahr nicht wieder für das Amt kandidieren wird. Überrascht Sie diese Entscheidung?
Ehrlich gesagt, ein bisschen schon, weil Heinrich Bedford Strohm wirkt nun so überhaupt gar nicht amtsmüde. Also der hat ja geradezu mit seinem Thema, mit der Beteiligung der evangelischen Kirche an der Seenotrettung für Geflüchtete im Mittelmeer, so sein Thema gefunden, mit dem er in die Öffentlichkeit tritt. Dazu eben wird diese Zukunftsdebatte eröffnet. Das ist ja jetzt nicht gerade ein klassischer Schritt, wenn man am Ende einer Amtszeit steht. Und andererseits, wenn man da mal auf die Zahlen guckt, dann macht das tatsächlich wieder Sinn, denn die Amtsperiode von Heinrich Bedford Strohm als Ratsvorsitzender endet 2021, also nächstes Jahr. Ratsvorsitzender ist traditionell jemand, der auch eine Landeskirche leitet, und in Bayern ist er noch bis 2023 Bischof. Dann wäre er 63 und da müsste man irgendwie überlegen, entweder hört er dann frühzeitig als Ratsvorsitzender auf oder wird nochmal Bischof in Bayern und hört da dann vielleicht mit dem Erreichen des Pensionsalters früher auf. Also es ist tatsächlich sinnvoll, jetzt abzutreten und zu sagen, okay, die Nachfolgefrage ist eröffnet.
Ja, die Flüchtlingsfrage haben Sie angesprochen. Das war ja ein Thema, bei dem sich Heinrich Bedford Strohm sehr profiliert hat. Wie bewerten Sie aber insgesamt seine Amtszeit?
Ja, die Geschichte mit diesem Boot zur Seenotrettung ist tatsächlich so ein typisches Heinrich-Bedford-Strom-Thema, glaube ich, und steht dafür das, wo er wirklich groß ist, nämlich das ist Begeisterung. Er steht wirklich für das, was er in der Öffentlichkeit als Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland vertritt, und das nimmt man ihm auch unbedingt ab. Also er ist begeistert, egal wie klein der Anlass ist oder wie groß der Anlass ist. Also sei das mit Barack Obama am Brandenburger Tor oder wenn ein Schiff zur Seenotrettung eingesetzt wird oder wenn irgendwo in einer kleinen Landeskirche irgendwo ein besonderer Gottesdienst gefeiert wird. Also er steht wirklich für das, was Kirche ist. Was dabei vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist oder was nicht sein Fokus ist, sind so die grundsätzlichen inhaltlichen Fragen, mit denen Kirche auch vorangetrieben wird. Also ich fand, dafür war sehr symptomatisch so dieses doch relativ enttäuschende Reformationsjubiläum 2017, wo eigentlich außer der Freude über 500 Jahre Martin Luther inhaltlich gar nicht wirklich viel passiert ist, obwohl sich das viele erhofft haben. Also das ist so eine Mischung, aber er ist auf jeden Fall als Ratsvorsitzender perfekt, als freundliches, offenes, zugewandtes Gesicht für eine Öffentlichkeit, die halt Kirchen zunehmend skeptisch gegenübertritt. Und da ist er kommunikativ und ansprechbar.
Um inhaltliche Fragen, die die Kirche voranbringen soll, geht es natürlich jetzt bei der kommenden EKD-Synode, die die ganze evangelische Kirche in Deutschland betrifft. Ich habe vorhin von einer Zeitmaschine gesprochen. Fühlen Sie sich als Journalistin, die die Wege der EKD verfolgt, auch so ein bisschen ins Jahr 2006 zurückversetzt?
Naja, nicht ganz. Also ein bisschen schon, da haben Sie recht, dieses Bild mit der Zeitmaschine ist klasse, weil wirklich die gleichen Fragen, die dort gestellt wurden, tauchen jetzt wieder auf. Nur 2006 waren diese Fragen noch brandneu. Also mit der Frage, was denn wirklich der Mitgliederschwund für die Kirche bedeutet, hatte man sich vorher noch gar nicht wirklich auseinandergesetzt. Das gab da immer noch Debatten, ob diese Prognosen und Zahlen überhaupt stimmen. Es wurde dem Reformprojekt damals durchaus vorgeworfen, ein zu schwarzes Bild zu zeichnen. Und das würde heute niemand mehr vorwerfen, weil die Zeichen einfach so eindeutig sind, dass die Kirche Mitglieder verlieren wird, dass sie Finanzen verlieren wird, dass sie um Einfluss in der Gesellschaft ringen muss. Was ein bisschen anders ist zu damals. Damals hatte das Reformprojekt mit Wolfgang Huber, dem damaligen Ratsvorsitzenden und Bischof von Berlin-Brandenburg, einfach so eine treibende Kraft, eine Persönlichkeit, die das wirklich vorangetrieben hat und der das so mit einem ganz starken positiven Impuls auch versehen hat. Der gesagt hat, okay, das sind die Zahlen, die nehmen wir als Herausforderung und wenn wir jetzt an den entscheidenden Stellschrauben drehen, dann wird die Kirche auf den wachsenden Bedarf nach Religion auch reagieren und wird wachsen. Also wachsen gegen den Trend war so ein Stichwort. Das ist eine Haltung, die finde ich jetzt heute 2020 nicht mehr so sehr.
Das hört sich alles ganz spannend an, hört sich fast an wie ein Ökonom, der das sagt, wir müssen wachsen gegen den Trend. Was ist denn seitdem passiert? Wachsen gegen den Trend, das hat natürlich nicht geklappt.
Das hat nicht geklappt.
Aber was hat sonst geklappt oder was hat auch nicht geklappt?
Man könnte sagen, es ist alles und nichts passiert. Also was sich verändert hat, ist tatsächlich, dass man seitdem kirchliche Leistungen als etwas wahrnimmt, an dem man gezielt arbeiten kann. Also man kann die Qualität eines Gottesdienstes verbessern, man muss das nicht nur der unwiderstehlichen Persönlichkeit des Ortspfarrers überlassen. Also es gibt ein Zentrum für Predigtqualität, es gibt Zentren für Kirche auf dem Land, also es gibt verschiedene Punkte, an denen wirklich an kirchlicher Arbeit gestellt, gearbeitet, geschraubt wird. Konkret hat sich in Sachen der strukturellen Fragen und Herausforderungen tatsächlich nach meinem Eindruck relativ wenig verändert. Dieser Elan ist ein bisschen ausgesessen worden. Die Pfarrstellen, die reduzieren sich heute, weil entweder die Kirchenmitglieder gehen oder die Pfarrpersonen fehlen. Aber das liegt nicht unbedingt an einer Planung, die da ein großes Konzept dafür hätte. Und die Landeskirchen sind auch noch fast alle da. Also tatsächlich wirklich an der fassbaren Gestalt der Kirche hat sich wenig verändert.
Im Kern geht es doch auch um harte Finanzfragen. Wenn wir einmal gucken, 2006 war noch jeder dritte Deutsche in der evangelischen Kirche. Jetzt ist es nur noch jeder vierte. Die Steuereinnahmen sind dank der guten Konjunktur zwar noch gestiegen, aber davon ist ja nicht auszugehen. Man muss ja davon ausgehen, dass die Steuereinnahmen über die nächsten 10, 20 Jahre sinken werden. Und in der Corona-Krise muss die Kirche auch mit den Finanzen ringen? Wie will die Kirche das bewältigen? Da muss sie doch eigentlich auch die Strukturen ändern, oder?
Ja, sie muss Strukturen ändern, aber das ist tatsächlich nicht der Schwerpunkt von dem vorliegenden Papier. Das vorliegende Papier möchte, so nehme ich es wahr, erstmal Menschen überhaupt für die Kirche gewinnen und es denen möglichst einfach machen, sich als der evangelischen Kirche in welcher Form auch immer zugehörig zu fühlen. Und dann ist die Hoffnung dabei, dass das auch dazu führt, dass die Leistungen der Kirche dann getragen werden. Also es ist immer wieder die Rede davon, dass man Kooperationen eingehen will, dass man Partner sucht, dass man ökumenisch sucht, dass man aber auch außerhalb der christlichen Religion sucht, dass man in der Gesellschaft Verbündete sucht und dass man sich da Bestehendem anschließen möchte und da seinen Input geben möchte. Und es ist die Rede davon, kirchliche Arbeitsfelder zu konzentrieren, also zu sagen, wir müssen uns auch nicht mehr zu allem äußern, sondern wir wollen uns nur zu den Punkten äußern und in der Öffentlichkeit engagieren, die auch wirklich uns betreffen. Also das heißt, es ist so ein bisschen so eine Selbstzurücknahme, so eine Suche nach dem Inneren, nach dem Kern und dass man das darum strukturiert.
Eine wichtige Frage, die 2006 in dem Papier stand. Damals hieß es, man wolle eigentlich bis 2030 nur 8 bis 12 Landeskirchen anstreben. Momentan sind es 20. Das ist ja eine große Strukturfrage. Und die Corona-Zeit hat ja gezeigt, der Föderalismus kann auch ein Problem sein, wenn es um Entscheidungen geht. Und so ist es auch in der evangelischen Kirche, denn die EKD hat als Dachorganisation nicht so viel Einfluss. Da gibt es doch wahrscheinlich damals wie heute Widerstände, oder?
Ja, es hat sich ja nicht so viel getan, was den Rückgang der Landeskirchen angeht. Es sind gerade mal 2 fusionierte Kirchen entstanden, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und die Nordkirche. Das Problem ist, glaube ich, dass bei diesen Fusionen diejenigen, die das beschließen müssten, sind die, die auf der Ebene der Landeskirchen arbeiten. Also die müssten eigentlich aus Überzeugung ihre eigene berufliche Grundlage wegreformieren. Das ist schwierig und es wird dann halt immer gern betont, dass man doch die regionale Prägung, dass die so wichtig sei für die Kirchen und dass eben Christentum in Bayern was anderes ist als Christentum in Schaumburg-Lippe. Ich glaube wirklich, dass da eigentlich das beste und größte Einsparpotenzial ist. Es gibt dazu ja noch die beiden Kirchenbünde, Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche und Union der Evangelischen Kirchen. Da weiß selbst innerhalb der Kirchen kaum jemand noch, wofür die da sind. Also auf dieser Verwaltungsebene gäbe es tatsächlich eine Menge einzusparen. Und das wäre auch in Übereinstimmung mit den Leitsätzen, die ja andererseits immer wieder betonen, die digitale Welt ist eine, die wir viel stärker beackern müssen, wo wir noch fast gar nicht präsent sind. Und da fragt niemand nach der Zugehörigkeit zu einer Landeskirche.
Wie schwierig ist es denn aus Ihrer Sicht, zwischen wirtschaftlichen Nöten und Zwängen auf der einen Seite und geistlichen Ideen auf der anderen Seite einen Spagat zu schaffen, der die Kirche mit solch sehr traditionellen Strukturen und spirituellen Grundpfeilern überhaupt zu reformieren?
Ja, das ist tatsächlich ein schwieriger Spagat. Also, und das ist das, was die evangelische Kirche, glaube ich, ziemlich zerreißt eigentlich, weil es auf der einen Seite heißt, wir müssen weg von dieser Vereinskirche, von dieser Ortskirche, die eigentlich nur noch einen Bruchteil derer erreicht, die wirklich Kirchensteuer zahlen. Wir müssen attraktiv werden für die, die irgendwie gerade für ein momentanes Sinnbedürfnis oder für Lebensprobleme oder für was auch immer etwas suchen und noch gar nicht wissen, dass die evangelische Kirche ihnen dafür was anbieten könnte. Und die Frage ist eigentlich, wie die Mittel für diese Suche frei werden. Denn wenn man sich darauf konzentriert, muss man fast notgedrungen die Ortsgemeinde in der Fläche vernachlässigen. Das sind aber diejenigen, die die Kirche tragen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Da hat noch niemand eine Lösung dafür. Es ist eben die Frage, wird die evangelische Kirche stärker in Richtung einer Bekenntniskirche gehen, wo Menschen wirklich wegen der Überzeugung mit dabei sind, damit den Freikirchen vielleicht ähnlicher, wo wirklich die persönliche Überzeugung da ist, oder ob sie weiter die Agentur für die Sinnfragen bleibt, die manchmal im Leben auftauchen, die aber keine besondere Anstrengung von ihren Mitgliedern verlangt.
Was erwarten Sie denn, was bei der EKD-Synode am Ende herauskommt und vor allem, wie es danach dann weitergehen könnte?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein offener Prozess. Ich bin da sehr unsicher. Das eine ist, dass es eine große Begeisterung für alle Möglichkeiten des Digitalen gibt, nachdem man in der Corona-Krise, als auch die Gottesdienste verboten waren, gute Erfahrungen mit den Abrufzahlen für digital gestreamte Gottesdienste macht. Da ist die Frage, was daraus wird, also wie man damit weiterarbeitet, ob man das wirklich schafft, das zu neuen Angeboten zu entwickeln. Die Kirche versucht das. Und wenn sie da konsequent weitergeht, da könnte sich, glaube ich, wirklich etwas entwickeln. Und ansonsten, glaube ich, wird das eine große Debatte wirklich darum gehen, welche Rolle die Gemeinden vor Ort spielen. Also es wird ein Kampf um die Kirche im Dorf geben. Die Frage, was eigentlich die Pfarrerin, der Pfarrer vor Ort noch macht, welche Bedeutung die haben, ob auf die immer mehr Aufgaben kommen oder ob die wirklich entlastet werden können. Mein Gedanke ist, dass es vielleicht hilft, dass die evangelische Kirche sich für ihre Synode, also für ihr Parlament, eine radikale Verjüngungskur vorgenommen hat. Also jede Landeskirche muss einen bestimmten Anteil jüngerer Delegierter schicken. Ich hoffe, dass das die Diskussion verändern wird und an diesen Leitsätzen für die Zukunft, da haben ja auch tatsächlich ausgewählte jüngere Synodale mitgeschrieben.
Einschätzungen zur anstehenden EKD-Synode und dem Reformprozess in der evangelischen Kirche in Deutschland von meiner Kollegin Kirsten Dietrich. Besten Dank dafür. Schon vor Jahrhunderten haben sich Kirchenobere versammelt, um über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ihrer Gemeinschaften zu beraten. Und dabei wird manchmal vergessen, dass einige der bedeutendsten christlichen Treffen dieser Art in der heutigen Türkei stattfanden. Nämlich die 7 ökumenischen Konzile der alten Kirche, wie die ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte genannt werden. Doch so bedeutend diese Stätten für die westliche Kulturgeschichte sind, so wenig bedeuten sie der heute muslimischen Türkei. Und so gehen einige von ihnen verloren, wie der Tagungsort des ersten ökumenischen Konzils, den Susanne Güsten für uns erkundet.
Am Isniksee im Nordwesten der Türkei rauschen kleine Wellen auf den Strand. Die grauen Kiesel sind mit roten Ziegelresten durchmischt. Vermutlich Relikte einer im See versunkenen Basilika aus dem 4. oder 5. Jahrhundert, die erst kürzlich entdeckt wurde. Die Stadt am Ufer heißt heute Iznik und ist eine verschlafene türkische Kleinstadt, die ihre römischen Stadtmauern nicht mehr ausfüllt. Nicea hieß die Stadt noch, als die Mauern errichtet wurden, und sie war Schauplatz entscheidender Momente in der Geschichte des Christentums. An der Uferpromenade von Iznik gluckst das Wasser in römischem Mauerwerk. Senatspalast steht auf einem Schild, das dort unter Feigenbäumen aufgestellt ist. Eine Hinweistafel der örtlichen Kulturbehörde für den Tagungsort des ersten ökumenischen Konzils, das Kaiser Konstantin der Große im Sommer des Jahres 325 in seinem Sommersitz in Nicea einberief. Konstantin regierte das Römische Reich damals noch vom nahen Nikomedia aus, bevor er die Provinzstadt Byzantion am Bosporus zur neuen Hauptstadt ausbauen ließ und Konstantinopel nannte. In Nicea ließ er die Bischöfe des ganzen Reiches zusammenkommen, um ihre Streitigkeiten beizulegen und sich auf die theologischen Grundlagen des Glaubens zu einigen. Ein Ergebnis der Tagung war das Bekenntnis von Nicea, ein Glaubensbekenntnis, auf das sich heute noch die allermeisten christlichen Kirchen in der Welt einigen können. Der Text diente wahrscheinlich auch als Vorlage für das Glaubensbekenntnis von Nicea-Konstantinopel, das ein paar Jahrzehnte später formuliert wurde und bis heute auch in evangelischen und katholischen Kirchen eine wichtige Rolle spielt. Ein historischer Ort also. Aber ist er das wirklich? Experten bezweifeln, dass Konstantins Palast tatsächlich hier stand, wo das Hinweisschild daran erinnert. Der Archäologe Taylan Seville etwa, der mehr als ein Jahrzehnt lang Museumsdirektor von Iznik war, hält die Mauern für etwas anderes.
Das hier sind die Überreste des antiken Hafens von Nicea. Da sieht man die Befestigung. Das Stadttor dort, das war das Tor zum Hafen.
Ähnlich skeptisch ist der Archäologe Bedri Yalman, der in Iznik unter anderem das römische Theater von Nicea ausgegraben hat.
Ich glaube nicht, dass es sich bei diesen Ruinen am Ufer um die Überreste des Senatspalastes handelt, wie es dort auf dem Schild steht. Alle erhaltenen Bauten aus jener Zeit befinden sich innerhalb der Stadtmauern. Warum sollte der Palast außerhalb der Mauern gelegen haben? Mir sieht das hier eher nach einem Teil der Stadtmauer aus, einer Verlängerung der Mauern zum Hafen.
Warum also das irreführende Schild am Ufer? Taylan Seville, der frühere Museumsdirektor, seufzt.
In den 50er Jahren sind mal Ausländer hierher gekommen, um einen Reiseführer zu schreiben. Die haben irgendwelche Anwohner gefragt, wo der Senatspalast sei, und aufgeschrieben, was die Leute ihnen erzählt haben. Und diese Fehlinformation hält sich hartnäckig bis zum heutigen Tag.
Die türkischen Kulturbehörden haben nicht viel unternommen, um das aufzuklären. Die Türkei hat sich nie besonders für die christliche Geschichte von Nicea interessiert, hat Iznik doch auch eine stolze Geschichte als osmanische Stadt und als Zentrum der osmanischen Keramikkunst. Mit der Rückbesinnung auf den Islam als identitätsstiftendes Element der türkischen Kultur im letzten Jahrzehnt ist die römische und byzantinische Geschichte von Iznik vollends verdrängt worden. Dabei steht hier auch die Sophienkirche von Nicea, in der das 7. Ökumenische Konzil im Jahr 787 den Konflikt mit den Bilderstürmern vorerst beilegte. Das erst kürzlich restaurierte Gebäude wurde jedoch vor knapp 10 Jahren in eine Moschee verwandelt. Und das Museum von Iznik, in dem Taylan Seville einst Schätze aus allen Epochen der Stadtgeschichte hütete, öffnete nach 8-jähriger Schließung erst kürzlich wieder. Es zeigt jetzt nur noch osmanische Exponate. Kulturgüter aus vorislamischer Zeit sollen irgendwann in einem eigenen Museum ausgestellt werden, versichert das Kulturministerium. Doch mit dem Bau ist bisher nicht begonnen worden. Wo mag also der Senatspalast wirklich liegen, in dem das erste ökumenische Konzil der Christenheit tagte? Seville glaubt es zu wissen, denn er erinnert sich an Grabungen vor mehr als 30 Jahren, bei denen eher zufällig Teile des Palastes ans Tageslicht kamen. Der ehemalige Museumsdirektor führt uns in eine einfache Wohngegend von Iznik, wo Kinder zwischen ärmlichen Häusern toben. In einer unbebauten Lücke zwischen den Häusern türmen sich leere Obstkisten zwischen wild wachsenden Feigenbäumen und allerlei Unrat. Der 76-Jährige bahnt sich einen Weg durch den Verhau und legt ein kleines gelbes Schild frei, das die verwahrloste Straßenecke als Kulturstätte ausweist.
87, 89 gibi.
Ende der 80er Jahre hat ein Team von der Universität Istanbul hier nach Keramiköfen gegraben und dabei sind sie darauf gestoßen. Die Ruinen sind jetzt geschützt. Sie stehen unter Denkmalschutz.
Bei näherem Hinsehen ist tatsächlich antikes Mauerwerk zu erkennen, das aus dem Schutt hervorschaut. Taylan Seville klettert zielsicher zu einem Gewölbe hinab, das im Unkraut versteckt in die Tiefe führt.
Da sind Eisenstangen eingebaut, damit man nicht hineinsteigen kann. Aber damals konnte man rein. Und da konnte man die Fundamente riesiger Anlagen sehen. Die erstreckten sich unter der Erde noch viel weiter. Hier und da ragen auch überirdisch Teile hervor.
Der Fundort decke sich mit historischen Quellen, die den Palast hier verorten, sagt Seville.
In den historischen Quellen heißt es, dass sich der Senatspalast in der Nähe vom nördlichen Stadttor befand. Und das trifft hier zu. Wir haben es hier mit den Ruinen eines gewaltigen Bauwerks zu tun. Wir können davon ausgehen, dass dies der Senatspalast ist. Hier tagte im Jahr 325 das erste ökumenische Konzil.
Die Kulturbehörden kümmert das nicht. Taylan Seville ist seit fast 20 Jahren pensioniert und hat nichts mehr zu melden. Wenn es nach ihm ginge, müsste der Senatspalast ans Tageslicht geholt werden.
Hier müssten unbedingt ordentliche Grabungen gemacht werden. Dieses Viertel müsste verstaatlicht werden und dann müssten gut geplante und langfristige Grabungen begonnen werden. Wenn der Senatspalast ausgegraben würde, dann könnte Isnik wieder zu früherem Glanz aufsteigen.
Die Welt würde nach Isnik pilgern, um den Tagungsort des ersten ökumenischen Konzils zu besuchen, glaubt Taylan Seville. In Isnik ist er mit dieser Hoffnung aber allein.
Und abgesehen von der Corona-Pandemie ist die Lage zwischen Westeuropa bzw. vor allem dem von zwei mutmaßlich islamistischen Anschlägen getroffenen Frankreich und der Türkei gerade einmal wieder sehr angespannt. Frankreichs Präsident Macron hatte die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen verteidigt und war auch vom türkischen Präsidenten Erdogan kritisiert worden. Weil die Satirezeitschrift Charlie Hebdo Karikaturen von Erdogan veröffentlicht hat, ermittelt jetzt die türkische Staatsanwaltschaft. Es tobt also wieder einmal ein heftiger Streit um die Meinungsfreiheit.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wie in vielen armen Ländern der Welt ist auch in Guatemala Korruption ein Riesenproblem, das den Rechtsstaat an seine Grenzen bringt. Schließlich sind Politik, Gerichtsbarkeit und Wirtschaft von ihr durchsetzt. Im Kampf gegen das Übel haben verschiedene Religionsgemeinschaften die Vereinigung Sentinelas gegründet. Andreas Burke stellt sie uns vor und hat auch mit einer der Gründerinnen, der Politikwissenschaftlerin Mayra Rodriguez, gesprochen, die ihren Protest gegen Korruption auf die Straße trägt.
Wir sind vor dem Nationalpalast im Zentrum von Guatemala-Stadt versammelt, um der politischen Klasse zu sagen, dass wir es nicht mehr aushalten. Das Volk erträgt keine Korruption mehr. Die Straflosigkeit muss aufhören. Tag für Tag wird das Elend schlimmer. Es gibt immer mehr Hunger und Armut.
In Guatemala gilt die Hälfte der Kleinkinder als chronisch unterernährt. Die Welternährungsorganisation erklärt, es sei die höchste Rate in Lateinamerika. Gleichzeitig zählt die Organisation Transparency International Guatemala zu den drei korruptesten Ländern des Subkontinents. Die Stimme von Mayra Rodriguez schallt aus zwei großen Lautsprechern. Sie ruft dazu auf, die Proteste aufrechtzuerhalten.
Die Regierung soll wissen, dass sich die Dinge ändern müssen. Wer unfähig ist, das Land ordentlich zu verwalten, muss abtreten. Die Korruption darf nicht so weitergehen.
Eine der Demonstrantinnen trägt die Tracht des Ordens vom Heiligsten Herzen Jesu. Die Missionarin Margarita Perez ist Mitglied der Ordenskommission für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.
Como misionera pertenezco a la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación.
Wir haben uns der interreligiösen Vereinigung Sentinelas angeschlossen, in der sich Gläubige verschiedener Religionen zusammenfinden. Gemeinsam fordern wir von der Regierung, im Kampf gegen die Korruption Verantwortung zu übernehmen.
Que cumpla con su responsabilidad.
Vamos. Die Wortführerin Mayra Rodriguez gehört zu den Gründerinnen von Centinelas. Als Politikwissenschaftlerin forscht sie zu den Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Politik und Religion. Als ökumenische Aktivistin bemüht sie sich, im Umfeld verschiedener Glaubensgemeinschaften politisches Engagement zu mobilisieren.
Wir von Centinelas glauben an einen Gott, der wütend wird, wenn er sieht, wie die politische Klasse die Ignoranz und Armut des Volkes ausnutzt, um sich selbst zu bereichern.
Mayra Rodriguez ist enttäuscht, dass sich nur wenige Kirchen in Guatemala an dem Protest gegen die Korruption beteiligen.
Häufig wird gepredigt, das Wichtigste am Glauben sei die persönliche Beziehung zu Gott. Auf eine Beteiligung an der Gemeinschaft wird nur wenig Wert gelegt. Solch ein moralistisches Verständnis verbreiten vor allem die Evangelikalen. Wer die Bibel unterm Arm trägt, beweist damit seinen christlichen Glauben, auch wenn er angesichts der vielen Probleme des Landes tatenlos bleibt. Bei den Katholiken ist es ähnlich. Viele tragen ein Kreuz um den Hals und meinen, damit sei alles gut.
Eine der Galionsfiguren im Kampf gegen die Korruption in Guatemala ist der Richter Miguel Ángel Gálvez. Im Jahr 2015 hat er den kurz zuvor noch amtierenden Präsidenten, General Otto Pérez Molina, wegen mehrerer Korruptionsfälle ins Gefängnis geschickt. Seit Ende des guatemaltekischen Bürgerkriegs im Jahr 1996 beobachtet er als Richter, wie sich die Korruption immer weiter im Land ausbreitet.
Damals hatte Guatemala eine große, sehr gut ausgerüstete Armee. Als dann die Friedensverträge unterschrieben wurden, hatten all diese Leute plötzlich nichts mehr zu tun. So kam es, dass sich viele Militärs am Aufbau krimineller Strukturen beteiligt haben. Heute kontrollieren sie die meisten Institutionen des Staates.
In Guatemala leben rechtschaffene Richter wie Miguel Ángel Gálvez gefährlich. Er hat schon mehrere Attentate überlebt. Für seine Familie ist die Situation extrem schwierig, vor allem, weil er einen 15 Jahre alten Sohn hat, der ständig von Sicherheitspersonal begleitet werden muss.
Es ist schon vorgekommen, dass er von Unbekannten verfolgt und fotografiert wurde. Einmal sind Soldaten des Generalstabs des Präsidenten bei mir aufgetaucht, um mir zu drohen. Sie kannten meinen Tagesablauf und den meiner Familie. Nachdem sie mir Fotos von meinem Sohn gezeigt hatten, warnten sie mich: Wenn sie Anzeige erstatten, dann ermorden wir ihre ganze Familie. Meine Güte.
Mayra Rodriguez weiß um die Gefahr, in die sich standhafte Richter wie Miguel Ángel Gálvez begeben. Deshalb ist es ihr wichtig, dass die interreligiöse Vereinigung Centinelas diese Menschen unterstützt.
Die Kirchen sind dazu berufen, diejenigen Richter zu stärken, die sich durch die Unabhängigkeit ihrer Arbeit auszeichnen. Wir fordern, dass die Regierung Bedingungen schafft, in denen die Justizbehörden ungestört arbeiten können. Mit unseren Gemeinden sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, dass wir auf ehrbare Funktionäre zählen können.
Centinelas vereint Gläubige verschiedener Religionsgemeinschaften, auch Muslime, Buddhisten, Juden und Vertreter der indigenen Maya-Religion. Die lutherische Pastorin Karen Castillo hat sich der Vereinigung angeschlossen, weil sie frustriert darüber ist, wie sehr die Korruption ihre soziale Arbeit in den Gemeinden einschränkt. Gerade auf dem Land steht ihre Kirche vor großen Herausforderungen. Schon der Zugang ist oft schwierig. Und dass es keine Straßen gibt, keine Gesundheitsdienste und keine Bildung, ist ebenfalls eine Auswirkung der Korruption.
Obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, haben viele Dörfer kein fließend Wasser, keinen Strom. Die Korruption ist so allgegenwärtig, dass die staatlichen Ressourcen nie dort ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht werden.
Ein Nährboden für die Allgegenwart der Korruption ist die Straflosigkeit. Nur ein Bruchteil der Fälle kommt vor Gericht und bei nicht einmal 3% der Prozesse kommt es zu einer Strafe.
Das liegt auch daran, dass die meisten Richter nicht unabhängig entscheiden können. Sie werden eingeschüchtert, genötigt, korrumpiert. Doch ohne richterliche Unabhängigkeit wird es in Guatemala nie Gerechtigkeit geben.
Guatemala ist zudem eines der gewalttätigsten Länder der Welt. Die Mordrate liegt höher als in manchen Kriegsgebieten. Viele Mitarbeiter des Justizsystems können von Schießereien berichten. Sie haben Bombenanschläge überlebt und bewaffnete Angriffe auf ihre Familien. Trotzdem will Richter Galvez das Land nicht verlassen.
Für mich wäre es ein leichtes, die Koffer zu packen und im Ausland Asyl zu bekommen. Aber Guatemala ist mein Land. Wir wollen den Leuten zeigen, dass man auch hier das Richtige tun kann. Man darf doch nicht untätig bleiben, wenn das Volk so leidet. Wir sind keine Märtyrer. Wir wollen nur unsere Arbeit ordentlich machen.
Pastorin Karen Castillo kennt die psychologischen Folgen der Angst. Seit Jahrzehnten arbeitet sie als Seelsorgerin immer wieder auch mit Gewaltopfern. Sie hält es für eine christliche Aufgabe, Richtern wie Miguel Ángel Galvez Dankbarkeit zu zeigen.
Es ist bewundernswert, dass die wenigen mutigen Richter unter diesen Umständen ihre Arbeit ordentlich machen wollen. Trotz der Angst und der Bedrohung übernehmen sie Verantwortung für die Rechtsprechung in Guatemala.
Richter Galvez versucht zu verstehen, weshalb sich Menschen korrupt verhalten, obwohl sie anderen so viel Leid zufügen.
Was denken sich diese Leute? Ein fundamentales Problem ist, dass sie die Furcht vor Gott verloren haben. Reichtum und Macht zerstören ihr Wertesystem. Man muss aber auch fragen, wer profitiert davon, dass so viele Menschen keine ordentliche Schulbildung bekommen? Das sind vor allem Unternehmer, die billige Arbeitskräfte haben wollen. Sie verhindern, dass sich etwas ändert.
Unterdessen gehen die Demonstrationen auf dem zentralen Platz der Hauptstadt weiter. Für die Ordensfrau Margarita Perez sind ehrenwerte Richter wie Miguel Ángel Galvez Symbole der Hoffnung.
Als Gläubige müssen wir die Fahne der Gerechtigkeit hochhalten und uns gegen die Mächtigen stemmen, die keinen gerechten Frieden wollen. Wir müssen weiterhin diejenigen Richter stärken, die sich exponieren, die sich um des Rechts willen in Gefahr bringen. Mit Demonstrationen wie dieser sagen wir ihnen, dass sie nicht allein sind, dass wir an ihrer Seite stehen.
Die Ordensfrau Margarita Perez im Kampf gegen Korruption in Guatemala. Wie die Corona-Pandemie dem Journalismus einen Strich durch die Rechnung macht, zeigen auch die Recherchen unseres Autors Klaus-Martin Höfer. Vor 10 Monaten hatte er die gebürtige Fränkin Miriam Groß in New York besucht und mit der Pastorin der einzigen deutschen Kirchengemeinde in Manhattan gesprochen. Dann kam Corona und die Lage in Big Apple hat sich wie überall auf der Welt radikal verändert, so Klaus-Martin Höfer, der uns die Pastorin vorstellt und mit ihren Eindrücken aus der Vor-Pandemie-Zeit beginnt.
Wenn Miriam Groß in ihre in Manhattan gelegene Kirchengemeinde St. Paul's fährt, ist dies immer mit Aufwand verbunden. Sie selbst wohnt mit ihrer Familie in einem Vorort, in dem auch viele andere Deutsche leben, wenn sie für ein paar Jahre beruflich in New York sind. Die deutsche Schule ist gleich um die Ecke, die Arbeit nicht.
Jetzt bin ich gerade aus White Plains gekommen. Das ist 42 Kilometer weit weg mit der U-Bahn. Von Haustür zu Haustür 3/4 Stunden. Ja, ist einfach wie es ist. Das ist ein ganz normaler Weg zur Arbeit in New York. Manche ist sogar noch viel weiter. So, jetzt gehen wir hier mal rein.
Miriam Groß war schon Pfarrerin in München und Auslandspfarrerin auf einer schottischen Insel. Das Pfarrhaus war jedes Mal nebenan. Im Ortsteil Chelsea von Manhattan ist das anders.
Das Pfarrhaus wurde verkauft in den 80er Jahren. Da war zum einen Chelsea kein so guter Lebensort. Drogen, Prostitution, ganz schwieriger Stadtteil. Und dann hatte sich die Gemeinde auch aufgrund finanzieller Engpässe dazu entschieden, das Pfarrhaus zu verkaufen.
Mittlerweile ist Chelsea stark gentrifiziert. Wer dort wohnt, hat ein gutes Einkommen. Neue Wolkenkratzer, die High Line, ein beliebter, auf einer ehemaligen Hochbahntrasse eingerichteter Park und Weg, sind in der Nähe. Doch die Pandemie hat die Stimmung im Stadtteil verändert. Selbst lange etablierte Restaurants und Geschäfte haben schließen müssen. In den Eingängen haben sich Obdachlose einen Schlafplatz für die Nacht eingerichtet. In einem Interview, das wir nach meinem Besuch vor 10 Monaten nun jetzt übers Internet geführt haben, erläutert Miriam Groß:
Das schöne aufsteigende Chelsea ist nun einer der Orte, an dem die Kluft zwischen Arm und Reich besonders sichtbar geworden ist. Und das schmerzt mich sehr. Die kleinen Initiativen und Suppenküchen versuchen, was sie können. Doch die Pandemie schränkt deren Arbeit ein. Manchen ist sie sogar unmöglich. In der kleinen jüdischen Tafel in Westchester, in der ich regelmäßig arbeite, müssen wir neben allen Sicherheitsvorkehrungen sehr darauf achten, dass wir sogenannte Ansteckungsketten unterbrechen. Wir wollen das Risiko für unsere Klienten möglichst gering halten. In diesem Fall sind es zumeist undokumentierte Immigranten, die keine Krankenversicherung zahlen und überwiegend durch die Pandemie von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind.
Die meisten der etwa 200 Gemeindemitglieder leben im Umkreis von New York, in New Jersey oder in Connecticut. Bereits vor der Corona-Krise hat die Gemeinde digital per Videokonferenz Absprachen getroffen, zum Beispiel im Gemeindekirchenrat. Und auch mit den Konfirmanden verabredete Miriam Groß oft Online-Treffen. Dann kam der Pandemie-Lockdown und alle Veranstaltungen in der Kirche wurden untersagt, auch die Gottesdienste. Dadurch leiden die Einnahmen, denn um den jährlichen Etat zu stemmen, war auch schon vor Corona die Fantasie der Pastorin gefragt. Dass die Gemeinden in den USA anders strukturiert sind, erfuhr Miriam Groß gleich nach ihrer Ankunft.
Also ich denke, der wohl größte Überraschungsmoment war die finanzielle Konstitution der Gemeinde. Wir sind eine sogenannte selbstfinanzierte Gemeinde, die nur einen sehr kleinen und sehr übersichtlichen Zuschuss von der EKD bekommt und zu den größten Teilen sich selbst finanziert. Das heißt, Fundraising ist ein Riesenthema. Und auch die Akquirierung von Geld ist damit um einiges dringlicher als in Deutschland.
Vor Corona wurde einiges an Mitteln eingespielt, indem die Kirchenräume für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen vermietet wurden oder an Filmproduktionen.
Marvelous Miss Maisel, kennen Sie vielleicht die Sendung, oder Sie kennen Blacklist, die haben ja auch gefilmt. Es sind Orchester, die sich hier einmieten. Woody Allen hat hier gedreht. Also von daher, es wird hier gut genutzt und frequentiert, was ja für uns finanziell ganz wichtig ist.
Die Pandemie hat Miriam Groß jetzt allerdings erst einmal im wahrsten Sinn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr ist sie jetzt auf Spenden angewiesen, was ihre Arbeitsbelastung noch weiter erhöht. Zudem ist sie auch noch Seelsorgerin für die NYPD, die New Yorker Polizei.
Also das ist ein ganz spannendes Modell. Die NYPD hat vor 4 Jahren ein sogenanntes Neighborhood Community Policing Project hervorgerufen, in dem in Sektoren eingeteilt jeweils sogenannte Neighborhood Community Officers tätig sind und gleichzeitig für jedes Precinct, also jede Polizeistation, mindestens 2 Clergy, also das ist offen, Geistliche von verschiedenen Glaubenseinrichtungen, für sie als offizielle Ansprechpartner vorhanden sind. Und da bin ich jetzt hier eine dieser Ansprechpartner. Das ist eine ganz spannende Sache. Aber ich bin dann ganz klar für die Cops zuständig und nicht für die, würde man sagen, Klienten.
Was Miriam Groß genau mit den Polizisten in ihrem Viertel bespricht, bleibt unter Verschluss. In diesen angespannten Zeiten, wo landesweit Polizeigewalt und Ungerechtigkeiten gegenüber Schwarzen diskutiert werden, sehen sich Miriam Groß und ihre Gemeinde in einer sozialen Verantwortung.
Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir Gemeinsames suchen. Denn noch nie habe ich die USA derart gespalten und polarisiert erlebt wie jetzt. Da braucht es Brückenbauerinnen und Brückenbauer, die jenseits aller Unterschiede Gemeinsames suchen.
Und vielleicht kann gerade eine deutsche Pastorin mit ihrem anderen Blick auf das Land diese Brücken erkennen und ihren Teil dazu beitragen, dass die entzweiten Hälften der US-amerikanischen Gesellschaft wieder stärker zusammenwachsen.
Das wird aber stark davon abhängen, wen die US-Amerikanerinnen und Amerikaner zu ihrem neuen Präsidenten wählen. Das Wort Schicksalswahl ist diesmal wohl nicht zu hoch gegriffen. Ich bin schon sehr gespannt. Das war die Sendung Religionen. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag.